Der Predigtext steht im ersten Buch der Könige, Kapitel 8. Ich lese die Verse 26 bis 29. Und Salomo betete: Nun, o Herr, Gott Israels, lass doch dein Wort wahr werden, dass du zu deinem Knecht, meinem Vater David, geredet hast. Aber sollte Gott denn wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel, mögen dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Doch wende dich zu dem Gebet und Flehen deines Knechtes, o Herr, mein Gott, dass du hörest auf das laute Flehen, mit dem dein Knecht dir heute naht, dass deine Augen offen stehen über diesem Hause Nacht und Tag, über der Stätte, von der du verheißen hast, mein Name soll da selbst wohnen. Liebe Gemeinde, sollte Gott auf Erden wohnen? Fragezeichen ist unser Thema heute Morgen. Von alters her unterscheiden wir zwischen Himmel und Erde. Himmel nicht nur als Firmament, sondern als Wohnung Gottes. Erde nicht nur im Unterschied zu den Meeren, sondern als Wohnraum für uns Menschen. So hat alles seine Ordnung. Gott im Himmel und der Mensch auf Erden. Wer kam eigentlich jemals auf die Idee, dass das anders sein könnte? Nun, der Mensch kam auf die Idee. Denn der Mensch hat viele Ideen. Er kam auf die Idee, Gott ein Haus auf Erden zu bauen. Einen Tempel. Den Tempel in Jerusalem. Bisher hatte man nur Orte, an denen der Mensch Gott sein Opfer darbrachte. Im Lande verteilt. Ein Ort mit Altären. Ein Ort zum Beten in der Not. Und solcher Orte gab es mehrere in Israel, und meist entstanden sie dort, wo das Volk in seiner Geschichte eine besondere Begegnung mit Gott mitten auf dieser Erde hatte. Und oft genug heißt es, und er errichtete dem Herrn einen Altar. Nun aber kam der Mensch auf die Idee, Gott ein Heiligtum zu bauen, in dem Gott selbst wohnen würde, im Allerheiligsten. Das Heiligtum der Heiligtümer sozusagen, den Tempel in Jerusalem. David hatte ihn bauen wollen. Er selbst hatte sich ein prächtiges Haus gebaut, eine Burg. Einen Palast für den König. Und als er zum Fenster hinausschaute, da sah er das Zelt des Herrn. Und wenn nun der König in einem Palast wohnte, dann sollte Gott nicht zu kurz kommen. Ging es dem Menschen gut, dann sollte es Gott auch gut gehen. Ein liebenswürdiger und merkwürdiger Gedanke zugleich. Bis anhin hatte Gott im Zelt gewohnt, wie das ganze Volk auf seiner lebenslangen Wanderung. Nun aber waren sie sesshaft geworden im verheißenen Land, hatten sich Häuser gebaut. Und nur ihr Gott wohnte noch in einem Zelt. Der König im Palast, der Gott im Zelt, diesen Anblick ertrug David nicht. Und so kam er auf den Gedanken, Gott einen herrlichen Tempel zu bauen. Der König im Palast, der Gott im Tempel, und so wäre die Welt wieder in Ordnung. Erst sein Sohn Salomo durfte diesen Gedanken in die Tat umsetzen. Warum ist jetzt nicht so wichtig? Unser Text, den wir gehört haben, ist aus dem Gebet Salomos bei der Einweihung dieses Tempels entnommen. Und mitten in einem langen, ergreifenden Gebet wird der Betende von einer Frage betroffen, die er plötzlich sich selber stellt. Gerade noch hatte er in bekannter Gebetsart Gott daran erinnert, doch bitte seine Verheißungen zu erfüllen. Da wird er von einer Frage betroffen, die Geschichte machen soll. Er gerät so aus der Fassung, dass er aufhört zu beten. Er hat die Gebetssprache verlassen. Er fragt plötzlich wie sich selbst. Aber, sollte Gott denn wirklich auf Erden wohnen? Ein erschreckender Gedanke bei der Einweihung seines Hauses. Nach jahrelanger Bauzeit, für sündhaft viel Geld, auf dem Buckel des Volkes, eine schier unerträgliche Last für die Menschen. Und nun, als es fertig war, diese Frage. Wenn Gott nicht auf Erden wohnen will, was dann? Wenn Gott in dieses Händewerk der Menschen nicht einzieht, was dann? War alles umsonst? Kann man Gott in einem prachtvollen Haus und durch ein prachtvolles Haus in die Nähe der Menschen locken? Über Jahrhunderte hinweg blieb diese Frage offen, beantwortet, immer wieder neu gestellt. Dem Wechsel des Zeitgeschehens ausgesetzt, denn man verband auf einmal die Nähe Gottes mit dem Schicksal dieses Hauses. 587 vor Christi Geburt wurde dieser Tempel, der mit einem solchen Gebet eingeweiht worden war, von dem Babylonier Nebukadnezar zerstört. Nach weiteren 70 Jahren von Esra wieder aufgebaut. Circa 350 Jahre später, kurz vor der Geburt Christi, von Antiochos Epiphanes geplündert und ein Gräuel der Verwüstung im Tempel errichtet, sodass der Tempel durch ein Zeus-Bild der Griechen entweiht wurde. Um 19 vor Christi Geburt von Herodes dem Großen neu aufgebaut und 30 Jahre später eingeweiht, als Jesus etwa 10 Jahre alt war. Als er zum ersten Mal im Tempel war, war der noch ganz neu. Der Tempel Gottes, ein Symbol seiner Gegenwart auf Erden, seiner Wohnung bei den Menschen. Sollte Gott denn wirklich auf Erden wohnen? Die Frage war nicht beantwortet. Aber Jesus hat sie aufgenommen und ihr eine bedeutsame Wende gegeben. Er sprach von seinem Leib als dem Tempel, der abgebrochen würde, zerbrochen würde. Nicht von den Heiden, sondern von dem Volk Gottes selbst. Dem Volk, das im Tempel Gott Opfer darbrachte zu jener Stunde, als der Sohn Gottes draußen vor den Toren der heiligen Stadt ans Kreuz geschlagen wurde. Sie wussten so gut wie Salomo, dass der Himmel und aller Himmel, Himmel, Gott nicht zu fassen vermögen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich dir gebaut habe, betet Salomo. Aber sie wussten nicht, dass der Leib Jesu das Haus war, das zu bauen sie nicht imstande waren, nur zu zerstören. Und sie wussten nicht zu jener Stunde, dass Gott in diesem Leib wirklich auf Erden wohnte. Und die alte Frage nun Antwort und Erfüllung fand. Aber da haben eben auch wir unsere Probleme. Wer einmal die Kathedrale von Chartres in Frankreich betreten hat und dieses herrliche Gotteshaus erlebt, mag ahnen, was ein Glied des Volkes Gottes empfand, wenn es den Tempel betrat oder nur noch von Weitem schon sah. Und daneben, ob der Tempel in Jerusalem oder die Kathedrale in Chartres, daneben die Frage, was ist der Mensch? Ein Mensch, dass du Gott seiner gedenkst, der Sohn des Menschen, dass du dich seiner annimmst. Ein Mensch und Gott in ihm? Diese Frage war damals so provozierend wie heute. Sein Leib, der Tempel Gottes und seiner Herrlichkeit, der Leib eines sterblichen Menschen? Der Tempel Salomos und seine Pracht, der Tempel Esras und der Tempel des Herodes gegen den Leib eines Menschen, des Menschen Jesus? Welche Provokation für unsere entstellten Augen! Dieses Werk Gottes, prachtvoll für unsere Augen, gegen das Werk des Menschen. Herrlichkeit Gottes gegen Herrlichkeit des Menschen, welch ein Gegensatz. Wenn der Mensch die Herrlichkeit Gottes zeigen will, baut er ein herrliches Haus. Für Gott, versteht sich. Aber wenn Gott seine Herrlichkeit zeigt, sendet er den Sohn. Einen Menschen. Einen Menschen. Als die Heiden das Werk der Herrlichkeit von Gottes Volk zerstörten, lag der Tempel in Trümmern und das Volk war gefangen. Als die Menschen von Gottes Volk das Werk der Herrlichkeit Christi auf Erden zerstörten, taten sie sich noch mit den Heiden zusammen und schlugen den Sohn ans Kreuz. Aber da war das Volk frei. Wenn der Tempel zerstört wird, den Menschen bauen, ist der Mensch gefangen. Wenn der Tempel Gottes in Christus zerstört wird, ist der Mensch frei. Was für Gegensätze! Was für ein Paradox für unseren Verstand! Die Logik Gottes mit uns Menschen ist anders als die Logik von uns Menschen mit Gott. Und beides hat Folgen für unser Leben, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Man muss das alles nicht einmal verstehen. Man muss diese Zusammenhänge nicht einmal unbedingt sehen. Aber wir kommen um die Frage nicht herum. sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Die Schicksalsfrage deines Lebens, deiner Gebete, deines Glaubens, deiner Geburt und deines Todes. Wenn nein, wenn Gott nicht auf Erden wohnt, dann bleibt er im Himmel und die Erde ist verloren. Den Menschen preisgegeben, was immer sie bauen mögen, Kathedralen und Tempel, in welcher Religion auch immer. Wenn ja, wenn er wirklich auf Erden wohnt, wo wohnt er dann wirklich? Im Menschen Jesus? Wenn ja, wo wohnt er dann heute? Im Himmel und auf Erden. Aber wo auf Erden? Sind wir Glieder am Leibe Christi, dann wohnt er in uns. Er, den die Himmel und aller Himmel Himmel nicht zu fassen vermögen, wohnt in deinem kleinen Menschenleben, Leibesleben. Du, dein Leib, seine Wohnung auf Erden. Der Gedanke ist nicht neu. Es gibt genug Menschen, die aufstehen, die Ärmel hochkrempeln und sagen, jawohl, Gott wohnt in uns Menschen und nun lasst uns ans Werk gehen und Gottes Werke vollbringen. Und sie stehen auf in alter Pracht und Herrlichkeit, bauen Organisationen, sagen zur Ehre Gottes und tun es zu ihrer eigenen, reden von Gottes Herrlichkeit und verbreiten ihre eigene. Und wehe, wenn sie gestürzt werden, dann sind wir Menschen gefangen. Gefangen in unserer eigenen Hände Werk. Und sei es zur Ehre Gottes. Du, dein Leib, seine Wohnung auf Erden, was heißt das für unser Leben? Für unseren Umgang mit dem Leben? Für das Erleben unserer selbst und das Erleben der anderen? Vielleicht heißt es dieses Gebet. Herr, lass deine Augen offen stehen über diesem Hause, Nacht und Tag über der Stätte, von der du gesagt hast, mein Name soll da selbst wohnen. Wir sind geneigt, die Gotteshäuser unserer Zeit als Wohnung Gottes zu betrachten. Und vielleicht sind sie es auch. So wie Jesus den Tempel zeitlebens geachtet und in ihm gebetet hat. Er hat diesen Tempel nicht angetastet. Andere sehen das heute praktischer und bauen Häuser der Begegnung mit Menschen und für Menschen. Häuser nicht mehr für Gott, sondern Häuser für Gott für Menschen. Denn für Gott ist nur das, was für Menschen ist. Und vielleicht sind sie es auch, Wohnstätte Gottes auf Erden. Wenn sie nicht im Geschäftslärm der Basare und im Geschwätz der Menschen zu Kaufhäuser werden, egal mit welcher Musikbegleitung. Noch andere verstehen ihr eigenes Haus und ihre eigene Wohnung als Tempel Gottes. Sie sehen das nicht nur in sakralen Räumen, sondern in ihrem eigenen Haus. Und vielleicht ist es auch so, dass dieses Haus, deine Wohnung, ein Tempel Gottes ist, in dem er wohnt. Aber woran kann man das erkennen? Ob das wirklich so ist, wenn die Frage im Herzen brennt? Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? In meinem Haus? In meiner Wohnung? Vielleicht ist es dann so. Kein Haus, das Menschen zur Ehre Gottes bauen, kann zu seiner Wohnstätte werden. Weder Kirchen noch Begegnungsstätten, noch Häuser noch Wohnungen. Es sei denn, er wohnt im Tempel deines Leibes. Es ist die alte Sehnsucht des Menschen, der Ersatzlösungen. Statt dass er in mir wohnt, soll er in meinem Hause wohnen. Komm, Pastor, und segne mein Haus. Und er tut es. Aber Gott kann in keinem Haus wohnen, das Menschen Hände bauen. Es sei denn, er wohnt im Tempel deines Leibes. Es ist die Wohnung Gottes in unserem Leib, welche dem Hause seinen Geist verleiht. Es sei dieses, es sei ein anderes, es sei eine Wohnung, es sei ein Haus, das deine. Es sei denn, dass Gott in deinem Leib als Tempel wohne und damit sein Geist dich beseelt, kann dein Haus, kein Haus, zu einem Tempel Gottes werden. Wenn er aber darin Wohnung nimmt, wenn er aber in deinem Leibe wohnen darf, dann können 2 Quadratmeter Spitalbett oder Pflegebett Heiligtum Gottes auf Erden sein. Dann muss das nicht ein Prachtbau sein, auch nicht dein Leib. Dann mag er noch im Zerfallen und Sterben durch den Geist Gottes und die Innewohnung des Sohnes in deinem Leib zu dem Ort werden, an dem Gott auf Erden wohnt, wirklich wohnt. Amen. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. So beten wir zu dir, wie dein Sohn Jesus uns gelehrt hat, zu beten. Du, unser Vater, in der Verborgenheit, dein verborgenes Reich komme in diese Welt. Und wie haben wir dieses Wort verstanden, o Gott? Was haben wir daraus gemacht als unser Händewerk? Haben wir doch deinen Tempel Gottes zerbrochen. Und es geschah im Nu, bis der Vater sich unser aller erbarmte und den Tempel deines Leibes neu erschuf. Nicht mehr fassbar für unsere Hände. Das stört uns. Denn wir wollen sehen, o Gott, und wir wollen berühren. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir nicht sehen. Wir sind Menschen dieser Welt. Und so haben wir von Neuem begonnen, aus dem Geist, der in uns wohnt, zu bauen, letztlich für uns selbst. Erbarm dich, unser, und lass deine Augen offen stehen über dem Tempel der dein Leib sei, unser Leben, unser Leibesleben. Komm mit der Gnade deines Heiligen Geistes in uns wohnen und erfülle durch ihn dein Werk an uns, dass dein Sohn eine Heimat habe und du selbst, du Ewiger, der du im Sohn wohnst, eine Heimat habest auf Erden. Du weißt, wie oft wir von dieser Welt am liebsten weggehen möchten in den Himmel, wenn es ohne Schmerzen und Sterben möglich wäre. Du aber, Gott, willst auf die Erde. Nicht nach unserer Logik, sondern nach deiner Logik. Und wenn dein Geist in unserem Leibe wohnt, werden wir auch leiden, wie dein Sohn litt. Und werden wir auch das Sterben kennenlernen, dass dein Sohn starb. Wir werden aber auch mit ihm leben, wie dein Sohn lebte als neue Schöpfung deines Wortes, deines Geistes und deiner Liebe. Gott, nimm dich unseres Leibeslebens an, dass er ein Tempel deines Geistes werde und du wirklich auf Erden wohnest. Amen.